Es ist Mittwoch, der 20. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder zu Gast ist. Er ist ein guter Freund dieser Sendung. Er ist Journalist und Moderator, zum Beispiel vom Geschichtsformat Reminded in der ARD Mediathek oder im Fernsehen bei Planet Schule vom WDR. Er ist einer der Moderatoren von Respekt und des TV-Formates von ARD. ARD Alpha für demokratische Grundwerte und mit Journalistin Vanessa Wu gibt er Fortbildung zu kreativem Journalismus. Außerdem war er Teil des Writers Rooms für die 2024 kommende Netflix-Serie Plötzlich Kanzlerin. Umso schöner, dass er noch ein paar Minuten Zeit für uns hat. Malcolm Ohanwe, herzlich willkommen.
Hey, ich freue mich sehr, dass es wieder geklappt hat. Reminded gibt es bei Arte. Nicht in der ARD-Mediathek, aber das ist ja fast das.
Habe ich ARD gesagt? Um Gottes Willen, das ist meine innere Sperre gegen Kultur, dass ich aus Arte automatisch ARD mache. Nein, es ist natürlich Arte, um Gottes Willen. Ist interessant, weil also du bist Münchner, aber ich mache hier schon wieder den Eindruck, derangiert und betrunken zu sein. Du müsstest doch eigentlich die ganze Zeit auf der Wiesn unterwegs sein.
Ja, ich wünschte, ich wäre das schon gewesen dieses Jahr, weil ich mein Herz schlägt für die Wiesn. Ich habe den Start verpasst, weil ich Teil einer tollen Lesung mit der Sängerin Arlo Parks gewesen bin.
Oh, das ist natürlich fantastisch. Das ist super. Ich bin großer Fan. Okay, dann das ist nur wirklich eine denkbar gute Entschuldigung. Auch übrigens musikalisch im Vergleich zum Oktoberfest. In Thüringen gibt es heute übrigens auch etwas zu feiern, also wie letzten Endes weltweit. Aber in Thüringen hat man einen Feiertag daraus gemacht. Da hat man frei. Es ist nämlich Weltkindertag. Und das ist ein Feiertag für die Familien und alle, die selbst einmal Kind waren. Und heute ist in Thüringen Kindertag und ich zitiere nur, der ist voller Spiel, Spaß und Abenteuer. Also, ne, klar, Thüringen, da kriegt der ein oder andere direkt Gänsehaut beim Gedanken an die politische Situation und auch an das, was sich da entwickelt. Aber die Thüringer waren klug, weil da hat man 2019 schon bereits entschieden gesagt, wir machen daraus einen Feiertag. Und das ist doch zunächst erstmal etwas sehr Progressives und Schönes, würde ich sagen.
Ja, die Kinder haben es verdient. Hoffentlich gibt es halt auch schulfrei.
Ja, ja.
Ja, nur in Thüringen oder in ganz Deutschland?
Nein, nur in Thüringen. Interessant ist übrigens, also es gibt ja Partys im Hallenbad und Sonderführung im Museum, also ganz toll. Und eine Spielplatzeröffnung in Sonneberg, das finde ich insofern interessant, denn in Sonneberg ist ja unlängst ein AfDler zum Landrat gewählt worden, Herr Sesselmann. Man kann es sich also live vorstellen, wie eben dieser Sesselmann heute dann mit der gesamten AfD natürlich da einen Spielplatz in Sonneberg eröffnet und alle sagen, Mensch, toll, die AfD, guck mal, die kümmert sich.
Ja, die machen sich ja immer so viel Sorgen um die Kinder und dass die da mit so Gender-Ideologie gebrainwashed werden. Deswegen ist doch schön, wenn die dann damit Wahlkampf machen können.
Aber sie sind da. Das ist das, was man natürlich immer häufig sagt. Ne? Also mal ab der Ideologie, die wir natürlich entsetzlich finden, aber sie machen es insofern clever, als sie natürlich vor Ort sind. Die sind sehr präsent und dann hast du nämlich genau sowas wie, also ich meine, den Kindertag haben die nicht eingeführt, ja? Also den Weltkindertag haben natürlich, beziehungsweise den Kindertag in Thüringen, haben 2019 hat Bodo Ramelow als Ministerpräsident eingeführt und seine Regierung. Aber trotzdem, das ist dann das Ergebnis. Da stehen sie jetzt.
Jedes Bundesland kriegt so seinen Feiertag. Berlin hat den Weltfrauentag, Thüringen den Weltkindertag und in Bayern haben wir Allerheiligen.
Die Schlagzeile des Tages.
Biden nimmt die USA in die Pflicht. Es geht um die UN-Generalversammlung und das Handelsblatt schreibt darüber. Düsseldorf-New York. Die USA haben vor den Vereinten Nationen vor dauerhaften globalen Spannungen gewarnt. Sollte der, Zitat, illegale Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht bald enden. Wenn wir zulassen, dass die Ukraine ausgehöhlt wird, ist die Souveränität anderer Länder sicher, sagt US-Präsident Joe Biden bei seiner Rede in der jährlichen UN-Generaldebatte in New York. Und das ist natürlich der zentrale Punkt, um den sich das Ganze dreht seit Februar 2022. Also abgesehen von den nationalen Sicherheitsinteressen der Ukraine und dem nachvollziehbaren Wunsch, Frieden zu haben und sich vor dem Aggressor Putin sicher zu wissen, geht es natürlich generell um ein globales Exempel, dass man zu statuieren gedenkt, beziehungsweise dass man Putin nicht durchkommen lassen möchte. Und jetzt ist man da wieder mal bei den Vereinten Nationen. Joe Biden ist da, Zelensky ist da, hat auch gesprochen, Olaf Scholz ist da. Es fehlen aber auch welche. Xi Jinping ist nicht da, Putin, klar, ist nicht da, Emmanuel Macron und Rishi Sunak ist auch nicht da. Und wenn du dann diese Generalversammlung siehst und diese Reden hörst, was für ein Gefühl durchdringt dich dann, Malcolm?
Ich bin gespannt, wie lange Joe Biden das Ganze jetzt noch so durchhält. Also ich habe schon ein Interview gesehen mit der Vizepräsidentin Kamala Harris, die so meinte, sie sei bereit, auch die Position der Präsidentin einzunehmen.
Okay.
Und ich glaube, Biden versucht sich jetzt noch so aufzubäumen und noch große Reden zu schwingen, aber ich denke, seine Zeit ist irgendwie rum. Also DeSantis zum Beispiel in den USA sorgt für so viele Schlagzeilen, der wird ein Haushaltname. Joe Biden gilt eigentlich nur noch so als Sleepy Simon. Deswegen, ich weiß nicht, ich habe nicht so viele Gefühle. Ich bin eher so, ich warte jetzt ab, wie der Wahlkampf sein wird und habe nicht das Gefühl, dass das eine große Rolle spielt, was Biden da sagt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der großartig ernst genommen wird.
Naja, also zunächst einmal finde ich es interessant, dass du Kamala Harris noch in Stellung bringst. Das würde ja bedeuten, du nimmst an, dass sie noch Präsidentschaftskandidatin werden würde, weil die Zeichen stehen ja, also das habe ich bislang noch nicht erkannt. Sie hat ja als Vizepräsidentin ja auch noch keine herausragende Rolle gespielt. Also wenn das wirklich passieren sollte, was durchaus sicher viele wünschen, dann müsste sie jetzt aber langsam mal um die Ecke kommen, oder?
Aber das hat sie ja getan. Also sie hat so ein bisschen die Wasser getestet. In dem Interview wurde die Frage, glaube ich, bewusst platziert, ob sie denn bereit würde, Präsidentin zu sein, wenn Joe Biden hypothetisch irgendwie gesundheitlich nicht mehr mitmacht.
Aber das hat man doch eigentlich schon, also diese Frage hat man doch für sich intern auch schon beantwortet zu dem Zeitpunkt, als die beiden beim ersten Mal angetreten sind. Denn da war Joe Biden ja nun auch schon nicht jung. Da war ja auch immer so ein bisschen die implizite Vorstellung, naja, wenn er mal wieder über einen Sandsack stolpert, dann ist die da. Oder?
Ja, aber vor kurzem kam halt dieses Interview raus, wo sie extra diese Frage beantwortet hat. Und ich glaube nicht, dass es Zufall gewesen ist. Also ich glaube, dass es bewusst schon mal so ein bisschen gucken, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Joe Biden so einen Wahlkampf gut hinbekommt. Und wenn Donald Trump jetzt nochmal erfolgreich Wahlkampf betreibt, ich sehe nicht die Kraft in seinen Worten, in seiner Attitude. Und deswegen stelle ich mich schon ein bisschen darauf ein, dass Kamala Harris langsam sich bereit macht und vielleicht auch den Wahlkampf dann machen wird für den zweiten Term.
Mutmaßlich würde sie dann ja wohl gegen Donald Trump antreten, so wie die Dinge gerade liegen. Du sagst zwar, DeSantis produziert reichlich Schlagzeilen, das stimmt, aber unter anderem auch die, dass sein Wahlkampf immer weiter ausmöpselt, ihm das Geld ausgeht und auch seine Zustimmungswerte sinken, während Donald Trump ja eine stabile Fanbase hat, wobei man natürlich nicht genau weiß, ob die Fanbase, die er hat, ausreicht, um dann am Ende auch den Wahlsieg einzufahren, aber
ich finde das extrem interessant, weil wenn man sich zum Beispiel afroamerikanische Medien anguckt, dann wird das so ein Thema, was immer wieder aufgegriffen wird, und das ist dieses ganze Gender und Trans. Und da gehen die meisten, die sonst eigentlich demokratisch wählen, einfach nicht mehr mit. Und deswegen werde ich mit sehr viel Spannung beobachten, inwiefern so gesellschaftspolitisch diese Diskussion abläuft und ob Trump es schaffen kann, die historisch eigentlich immer demokratisch wählenden schwarzen WählerInnen zu gewinnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Demokratische Partei nicht auf Kamala Harris setzt und die irgendwie in jeder schwarzen Sendung zu Gast ist und so die schwarze Karte zieht, dass die dann alle umziehen und zu den Republikanern gehen.
Muss sie von Oprah endorsed werden, wobei Oprah ja eigentlich auch für eine Klasse und ein System steht, das möglicherweise weniger Schwarze, wie man so schön sagt, abholt, als man jetzt vielleicht so als Durchschnittsteutone denkt, oder?
Ich glaube, sie müsste Aufklärung betreiben und den Leuten zu verstehen geben, dass diese Angst vor einer Agenda von Transleuten völlig hanebüchen ist und dass sie alle ihre traditionelle Familie leben können und dass Kamala Harris viel mehr Angela Merkel ist als eine Linksextreme. Also ich glaube, die muss den Leuten zu verstehen geben, dass diese Ängste, die geschürt werden, keinen Boden haben und dieses Thema aber auch adressieren, weil gerade bei schwarzen Frauen, da lehnt sich etwas auf, wenn die zum Beispiel Cis-Frauen genannt werden, weil ja historisch immer wieder die Weiblichkeit abgesprochen wurde, weil wegen ihrer Gesichtszüge sie vielleicht als männlich tituliert wurden oder weil sie einfach eine andere Körperform haben. Und das ist eine Aufgabe, die dann Kamala Harris haben wird, um die Wählerin zu bekommen.
Das ist sie jetzt, die Wende.
faul vor dem Anpfiff. So beschreibt Anno Hecker in der FAZ die Ernennung von Julian Nagelsmann zum künftigen Bundestrainer. Und in diesem Kommentar geht es in erster Linie darum, dass beim DFB, also bei dem Verband, offensichtlich einiges im Argen liegt, weil sie es auch nicht geschafft haben, die Installierung von Julian Nagelsmann, er ist ja wohl, also die Tinte ist noch nicht trocken, aber er ist ja wohl der designierte Bundestrainer, und dass man die ganzen Vorgänge drumherum, dass man nicht geschafft hat, das Ganze diskret zu behandeln, sondern dass es schon zwischenzeitlich durchgesteckt worden wurde. Also ein bisschen so wie in der guten alten CDU zu Armin Laschet-Zeiten, wo einfach jeder links und rechts der Presse schon Informationen durchgesteckt hat, was bedeutet, der Laden ist nicht geschlossen. Und das ist für Anno Hecker der Beweis, dass man zwar jetzt dann möglicherweise einen neuen Bundestrainer hat, aber immer noch diesen muffigen alten Verband, wo alle irgendwie gegeneinander arbeiten. Das mal nur am Rande. Aber jetzt Julian Nagelsmann, also ein junger, attraktiver Bundestrainer, Mitte 30, der auf dem Elektro-Longboard in die Otto-Fleck-Schneise einbiegt. Malcolm, du bist doch ein Jungdynamiker, das muss dich doch ansprechen, oder? Ist das das Deutschland, das du dir wünschst? Oder ist es eher Rudi Völler?
Ich frage mich, welchen Manager der hat, dass der irgendwie von Hoffenheim direkt zu dieser Rolle jetzt gekommen ist.
Na, erstmal Bayern, jetzt wollen wir nicht die Bayern vergessen. Hast du den FC Bayern vergessen? Gerade du als Münchner.
Aber auch das, also wenn ich mir seinen Karriereverlauf angucke, war das in den letzten paar Jahren ein richtiger Sprung. Also vielleicht hat er den richtigen Menschen da kennengelernt.
Volker Struth, liebe Grüße an dieser Stelle, guter Mann.
Ne? Aber kannst du mir erklären, wie der auf einmal so schnell so krass abgegangen ist in seiner Karriere?
Ja, na, absolut. Also das muss man ja zunächst einmal, du hast es ja schon richtig gesagt, das kann man erstmal positiv bilanzieren. Das geht, ja, sicher, der wurde gut gemanagt, er hat selber gut gecoacht, er war ja erst Hoffenheim, dann Red Bull Leipzig, dann Bayern München, also da geht ja die Kurve wirklich steil bergauf, und jetzt Bundestrainer mit, ich glaube, er ist gerade mal 36 Jahre. Das ist schon, also das ist bis hierhin wirklich rein statistisch gesehen eine beachtliche Kurve, die er hingelegt hat. Jetzt kommt natürlich das Problem, das kann auch mächtig nach hinten losgehen. Er ist ja Bundestrainer dann bis 2024, also das Projekt Europameisterschaft wird in seine Hände gelegt. Danach könnte er also theoretisch wieder Vereinstrainer sein. So, er kriegt, zumindest die FAZ sagt, das sind 400.000 Euro pro Monat bis zum Ende der EM. Also je nach Vertragsbeginn wären das etwa 3,6 Millionen Euro.
Aber sind das seine Fähigkeiten? Oder meinst du, das ist auch Politik, dass der voll sympathisch ist, dass der mal pünktlich ist?
Also was glaubst du? Dass der mal pünktlich ist. Naja, das wäre schon mal nicht verkehrt als Trainer, ne? Dann wenigstens du schon mal als Trainer pünktlich. Also sagen wir es mal so, ich habe auch schon Geschichten gehört von Hertha-Trainern und so. Da war Training angesetzt um 8 und um 11 Uhr ist der Trainer besoffen und zugeguckt, aus dem Taxi gefallen, weil er gerade aus dem Puff gekommen ist. Solche Geschichten habe ich auch schon gehört. Also das wäre jetzt nicht ideal. Aber also pflichtbewusst ist Julian Nagelsmann. Er ist auch ein guter Arbeiter. Also mir sind die Augenbrauen ein bisschen zu arg gezupft, da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich auch ein bisschen Vertreter jetzt einmal der Schwenkgrill-Fraktion, die sich mit dieser Art von Mann in knöchelfreien Hosen vielleicht schwer tut. Klammer auf, ich trage sie selbst, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich nehme diese Rolle gerne ein.
Er wirkt jetzt so clean und so, auf den kann man sich einigen, der ist sympathisch, er wirkt nicht so bedrohlich. Und deswegen,
vielleicht brauchen wir aber auch bedrohlich. Also erstmal die Frage, Malcolm, wer ist denn bedrohlich für dich? Also wer wirkte denn auf dich bedrohlich? Rudi Völler?
Ja, und Rudi Völler ist halt so eine Type. Oder ja. Klinsmann oder auch Jogi Löw, beide, die haben so ein Charisma. Ja. Aber er wirkt so, wo jeder sagt, ja, ich bin nicht Feuer und Flamme, aber ist auch nicht schlimm, warum nicht?
Aber das hatten wir doch mit Hansi Flick jetzt gerade, wo alle gesagt haben, ich bin nicht Feuer und Flamme, aber warum nicht? Und am Ende sind die da durch die Gegend gelaufen irgendwie, die sind ja auf dem Platz, haben sich weniger bewegt als Mitch McConnell im, was weiß ich, Target-Supermarkt. Also, da muss ja jetzt was passieren, da muss ja jetzt genau das muss ja entfacht werden, das Feuer, die Flamme der Leidenschaft. Die Spieler, die Julian Nagelsmann ja vom FC Bayern als Trainer kannten, müssen ja jetzt in ihm als Bundestrainer auch eine Art Grenzheiland sehen und sagen, für den renne ich, für den zerreiße ich mich, Malcolm, begreif doch.
Ich glaube, das ist eher so, keiner will irgendwie für irgendwas verantwortlich sein, deswegen hat man sich dafür entschieden und ich habe kein gutes Gefühl, ehrlich gesagt.
Die gute Tat des Tages.
Schwarz statt Rot. CDU ändert Parteilogo, das berichtet die Welt. Die CDU präsentiert sich künftig mit einem neuen Parteidesign. Die drei Buchstaben CDU sind nun schwarz statt rot und Grundfarbe ist ein helles Türkisblau, wie Generalsekretär Carsten Lindemann am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Parteiauftritts in Berlin sagte. Also das ist wirklich toll, du hast das neue Logo ja gesehen, ich habe es dir ja auch geschickt. Da gibt es ja eine Menge zu sagen. Carsten Lindemann hat seinerseits natürlich auch etwas gesagt, denn die CDU, das wurde ja sehr lange rot geschrieben und er sagt, die CDU wird wieder schwarz. Dies stehe für Besonnenheit, Klarheit und Konzentration auf das Wesentliche. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, schwarz steht gemeinhin für Trauer, Tod, Niedergang, aber das ist vielleicht zu negativ. Du hast das neue CDU-Logo gesehen, Malcolm, treibst dich an die Wahlurne. Ist die CDU jetzt deine Partei geworden?
Ich finde es frech von der CDU, jetzt so ein neues Logo zu bringen, wenn die einen handfesten Skandal in der Union einfach haben. Klar, das ist die CSU oder also Aiwanger ist bei den Freien Wählern, aber das ist für mich, hängt das einfach zusammen, weil gemeinsam Politik gemacht wird. Ja. Also das ist völlig egal, ob da jetzt das Türkis ist oder Rot oder Schwarz. Es geht eher darum, wie ernst meinen Sie das mit der Brandmauer und wie sehr stehen Sie dahinter? Und da stört mich eher, dass in dieser ganzen Diskussion jetzt auch um Aiwanger und auch in der Rhetorik zum Beispiel gar nicht aufgegriffen wird, dass ein großer Teil der Bevölkerung, die auch von dieser Rhetorik und von diesem Flugblatt betroffen ist, sind die deutschen Sinti und Roma. Und ich kann mit so einem Logo wenig anfangen. Ich hätte mir mehr gewünscht, eine klare Aufarbeitung der ganzen Situation, dass darüber gesprochen wird, wie Menschen jetzt aushalten müssen, dass die Union mit jemandem regiert, der sich nicht dazu äußert, der nicht öffentlich Stellung dazu bezieht, dass er als 17-Jähriger mutmaßlich eine Gesinnung hatte und die dafür verantwortlich war, dass 500.000 bis 1,5 Millionen Sinti und Roma und 6 Millionen Juden gestorben sind. Und deswegen finde ich das viel wichtiger, darüber zu sprechen, als dieses Logo. Ich weiß, es ist nicht so sexy und ich weiß, die CDU möchte lieber über dieses Logo reden, aber das ist...
Ja, es ist ja nur zunächst... Ja, das stimmt, wobei die CDU auch ganz andere Probleme hat, also Stichwort Thüringen und so. Das ist dann nun auch oft leider so, nur das Stichwort Aiwanger, also erstmal zunächst einmal ist ja in den letzten Wochen natürlich relativ viel über das Thema geredet worden.
Ja, nur aber vielleicht nicht, über Aiwanger
nur nicht befriedigend
geredet, nur nicht, aber nicht über die eigentliche Sache. Also
na, über die Sache wurde schon auch geredet, nur das Problem ist natürlich, ich stimme dir ja völlig zu, ja, wir sind, ich glaube, sind sowieso alle der einhelligen Meinung über den Inhalt des Flugblattes, nur wie willst du jetzt, also was willst du jetzt in dieser Situation, so wie es jetzt gerade ist, was willst du jetzt machen? Also auch in der Situation von Markus Söder, dem ich grundsätzlich natürlich gerne jede Schlechtigkeit unterstelle, nur wie willst du jetzt vorgehen? Also was willst du jetzt
machen? Das Thema ist auf dem Tisch und das ist eine Möglichkeit, sich mit Menschen in dieser Bevölkerung auseinanderzusetzen, die oft nicht gehört werden. Zum einen verstehe ich nicht, zum Beispiel auch, das ist eine Rüge an viele journalistische Kolleginnen und Kolleginnen, dass immer nur von einem antisemitischen Flugblatt gesprochen wurde. Also im Holocaust sind eben nicht nur jüdische Menschen getötet worden, sondern auch Afrodeutsche sind in KZs verbrannt. Und auch, wie gesagt, die Roma und Sinti sind diesen
KZs verbrannt. Ja.
Und wenn du mit diesen Menschen sprichst, für die, das ist wie, als würde man denen ins Gesicht spucken, wenn deren Genozid, der eigentlich besprochen werden sollte, was das eigentliche Thema ist, höchstens eine Randnotiz oder eine Fußnote ist, weil es die ganze Zeit nur um Aiwangers Befindlichkeiten geht. Und mich trifft es, weil ich vor allem in meiner Recherche mich immer wieder mit den Menschen aus dieser Community treffe. Ich gehe zu dem Denkmal zum Beispiel, wo eine S-Bahn drüber gebaut werden soll. Darüber informiert sich keiner und das ist das Einzige, was es gibt. Und für die, das ist unglaublich verletzend, wenn du weißt, dein eigener Opa wurde von den Nazis einfach verschleppt, verbrannt und dann wirst du nicht mal dann, wenn es das wenn es der Skandal ist, bist du nicht mal eine Fußnote. Und dann verstehe ich auch nicht, warum die nicht zum Beispiel sprechen können. Also warum... Und da kannst du kannst auch die Leute einladen. Also es gibt so viele tolle Aktivisten und Journalisten und Intellektuelle, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich würde mir wünschen, dass auch ein Markus Söder, aber vielleicht ist das auch nicht sein Zielpublikum und das auch nicht die Leute, die ihn wählen, die Chance dafür nutzt zu sagen, okay, ich kann nicht beweisen, was Aiwanger getan hat. Von mir aus, da ist eine gewisse Loyalität, aber wir nutzen diese Möglichkeit, um da richtig drüber aufzuklären und nicht so ein performativer Besuch von einer Gedenkstätte, sondern dass man sagt, hey, das ist wichtig, okay, lass uns mal verstehen, warum die Befindlichkeiten da sind, warum wir darüber sprechen sollten. Was ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und was ist dieser Fehlgedanke von White Supremacy? Und ich weiß nicht, also ich finde so eine Logo-Aktion, okay, kann man machen. Ich denke, es würde der Union besser zu Gesicht stehen, sich ernsthaft mit der Kritik vom Zentralrat der Juden, vom Zentralrat der Roma und Sinti auseinanderzusetzen, und man kann dieses Thema eigentlich nicht breit genug diskutieren. Und ich weiß, dass es unangenehm ist und ich weiß, dass die vielleicht keine Lust drauf haben, aber zum Beispiel in dem Flugblatt erwähnt Aiwanger Dachau, und in Dachau mussten die Roma und Sinti in den 80ern Hungerstreik machen, also demonstrieren, dass ihr Genozid überhaupt anerkannt wurde. Das heißt, der wurde erst in den 80er Jahren anerkannt, und bis dahin galt es so, dass die getötet wurden, weil sie so asozial sind. Und normalerweise könnte das ein Markus Söder erzählen, dann müsste ich das nicht hier im Podcast erzählen, aber ich mache es gerne, und deswegen hoffe ich, dass jetzt hier ein Beitrag geleistet wurde.
Das Kleingedruckte.
Konflikt um Bergkarabach. Armenien spricht von ethnischen Säuberungen. Mehrere Tote, das berichtet die Frankfurter Rundschau. Bei dem aserbaidschanischen Militäreinsatz in der Region Bergkarabach sind nach Angaben vor Ort mehrere Zivilisten getötet worden. Den bisherigen Informationen zufolge haben die aserbaidschanischen Angriffe mindestens 2 Tote, darunter ein Kind, und 11 Verletzte, darunter 8 Kinder, verursacht, schrieb der Menschenrechtsbeauftragte der international nicht anerkannten Republik Gegam Stepadjan am Dienstag auf X. Armeniens Regierungschef Nikol Paschinyan erklärte indes, keinerlei Soldaten vor Ort zu haben. Paschinyan sprach von einem Einsatz mit Bodentruppen Aserbaidschans, der das Ziel habe, ethnische Säuberung gegen die armenische Bevölkerung in der Region zu betreiben. Ja, Bergkarabach ist immer wieder mal Thema. Die Spannungen zwischen Aserbaidschan und Armenien, die begleiten uns natürlich auch schon sehr, sehr lange. Bergkarabach liegt auf aserbaidschanischem Gebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Genau, und jetzt ist es aber so, dass der aserbaidschanische, was ist er eigentlich, ne? Also Diktator, also Annalena Baerbock wird ihn höchstwahrscheinlich Diktator nennen, Aliyev, der hat ja nun schon seit einiger Zeit vor, sich diese Region zurückzuholen, und jetzt versucht er es wieder einmal militärisch, und der Begriff ethnische Säuberung liegt, also es fühlt sich ein bisschen an wie das, was Putin erst mit Teilen der Ukraine und jetzt mit der kompletten Ukraine vorhat, und Bergkarabach möchte man sich offensichtlich zurückholen, und das wird natürlich seitens der EU verurteilt. Die Frage ist halt nur, würde da noch irgendetwas draus folgen? Meine Vermutung ist vermutlich eher nicht, denn die EU hat ein Gasabkommen mit Aserbaidschan. Da sind also die, ich will nicht sagen die Sympathien, aber die Abhängigkeiten relativ eindeutig.
Ja, mir tut sehr um die Menschen leid, weil das auch wieder so eine Proxykriegssituation ist, wo die türkische Regierung Interessen hat und die Russen genauso, und die EU lieber an so ein Gasabkommen denkt. Und natürlich muss ich bei ethnischer Säuberung auch an die Situation der Palästinenser denken, in den besetzten Gebieten. Und es ist einfach unglaublich traurig und total schlimm, wenn du als Zivilist so etwas ausgesetzt bist und wenn du die falsche Ethnie oder Religion hast und deswegen deine Wohnung verlassen musst.
Was das Thema ethnische Säuberung in Sachen Palästina angeht, da bin ich natürlich jetzt nicht der ideale Gesprächspartner, was das angeht, aber du kannst dir vorstellen, dass das alleine schon wieder für heftige Diskussionen sorgen wird. Ne? Also ist ein sehr komplexes Thema und sehr komplexes Feld,
also das Thema Siedlungspolitik. In Palästina ist das nicht so komplex. Wenn man sich den Koalitionsvertrag anguckt der israelischen aktuellen Regierung, dann haben sie einen Anspruch exklusiv für die jüdischen Menschen auf die illegal besetzten Gebiete des Westjordanland, die Golanhöhen und auch Gaza. Und die vertreiben auch, da gibt es etliche Berichte von Human Rights Watch und auch Amnesty International, palästinensische Menschen, die eben nicht jüdisch sind, und das ist dann ethnische Säuberung.
Gut, also wir nehmen das jetzt einfach mal als private Meinungsäußerung zur Kenntnis.
Als und, Expertise und Einschätzung, als, die belegt
okay, spielbar. Okay, das nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Ich glaube, wir müssen bei Zeiten hier einfach nochmal ein Streitgespräch hier moderieren. Es muss ja nicht mit Konstantin Schreiber sein, sonst fliegen am Ende wieder Torten. Wir kommen mal hierzu.
Gucken mal, wer da spricht.
Warum wir linken Politiker aufhören müssen, Islamismus zu verharmlosen, das ist ein Gastbeitrag des linken Grünen in der Welt. Max Lux heißt er. Der Rückzug des Journalisten Konstantin Schreiber ist für uns linksprogressive Politiker Grund zur Selbstkritik. Statt Gefahren des Islamismus zu benennen, flüchten wir uns oft in nachsichtige Scheinargumente, aber die größten Freunde der Islamisten findet man im rechten Spektrum. Ich zitiere noch das hier. Der Rückzug von Konstantin Schreiber aus seiner journalistischen Arbeit zum Islam ist ein bitterer Rückzug für den demokratischen Diskurs in Deutschland. Konstantin Schreiber erklärte der Öffentlichkeit vielschichtig, was Islamismus ist und wie die jeweiligen Spielarten funktioniert. Und zugleich steht seine Arbeit für eine differenzierte Ideologiekritik an religiösem Fundamentalismus. So, also sehen einige anders und manche haben es radikal anders gesehen und ihm bei einer öffentlichen Veranstaltung, bei einer Art Lesung, haben sie ihm eine Torte ins Gesicht geschmissen. Was ich, diese persönliche Meinung sei mir zugestanden, für absolut bescheuert halte und dem gesamten, wie sagt man so schön, Diskurs jetzt nicht eben zuträglich. So, jetzt hat Konstantin Schreiber sich aus der öffentlichen Debatte, zumindest was den Islam angeht, zurückgezogen, unter anderem auch, weil er und seine Familie privat bedroht werden und jetzt jemand, der sich der politischen Linken, wie er hier auch schreibt, sich zuschreibt, der übrigens auch mal mit Mitschülern eine Gruppe gegründet hat, die Nazis bekämpfen, der sagt jetzt, pass auf, das ist aber irgendwie auch ein Stück weit exemplarisch, dass wir die Linken, was den Islamismus und die Gefahren dessen angeht, oft auch blind sind und die Debatten falsch führen. Und jetzt kommst du. Dein Freund Konstantin Schreiber, mit dem du bei Maischberger gesessen hast und ihr euch über Israel unterhalten habt.
Und Palästina. Genau, also ich finde das bedauerlich und total, also das ist richtig Panne, wenn Kollegen mit Kuchen beworfen werden. Ich finde es aber auch genauso schade, wenn man sich nicht inhaltlich damit auseinandersetzt, woher diese Kritik rührt. Es geht eigentlich nicht darum, dass man nicht oder dass er nicht über den Islam reden könne, sondern es gibt eigentlich sehr differenzierte und kluge Texte, zum Beispiel von Dunja Ramadan, die erklären, wie er zum Beispiel in seinem Buch Inside Islam Muslime und Deutsche immer wieder in seinem Duktus trennt. Und dann sagt er zum Beispiel, wo er eine Moschee betritt, zum ersten Mal sehe ich Deutsche, drei blonde junge Männer. Und das insinuiert dann, dass die anderen Menschen, die er sieht, keine Deutschen seien, die könne er ja dann daran erkennen, dass sie nicht blond sind. Und er hat 13 Moscheen besucht, aber es gibt insgesamt 2500 Moscheen in Deutschland und maß sich aber dadurch an, was viele ihn ankreiden, über die ganzen Moscheen oder über die ganze muslimische Community ein aussagekräftiges Bild zu zeichnen. Und das ist etwas, was kritisiert wird. Er hat auch zum Beispiel für den Cicero einen Artikel geschrieben, wo er palästinensischen Schulbüchern vorgeworfen hat, dass die irgendwie gefährliche Informationen für den Krieg verbreiten. Dabei wird da ein Massaker thematisiert, das einfach als solches erwiesen ist. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass sich mehr inhaltlich mit der Kritik auseinandergesetzt wird, weil für viele muslimische Menschen hat er eine große Funktion. Er ist der Tagesschausprecher, er ist ein wahnsinnig beliebtes Gesicht, er hat eine große Rolle. Und dann ist es schwer zu verstehen, warum dann eine Figur wie Nemi El-Hassan oder Matondo Castro, die zum Beispiel Nemi El-Hassan hat Gefällt mir-Angaben gemacht auf einer Instagram-Seite oder Matondo Castro war auf einer Demonstration gegen die israelische Besatzung und die wurden beide gekündigt und haben ihren Job verloren.
Also jetzt muss man der Fairness dazu sagen, auf diesen Demonstrationen wurden natürlich noch ganz andere Sachen da gerufen. Ne? Der Klassiker, Juden ins Gas, Tod Israel.
Nee, das stimmt gar nicht. Also bei der Demo, wo Nemi El-Hassan dabei gewesen ist, die wurde von der Weltzeitung selber.
Aber auf der anderen Demo, wo übrigens...
wo Matondo gewesen ist.
Genau, ja. Klar, aber du weißt auch, was auf diesen Demos teilweise los ist und wer da mitmarschiert. Ne? Das haben wir ja im Zusammenhang mit anderen Demonstrationen, im Zusammenhang mit selbst mit Corona-Demos und wo dann plötzlich Reichskriegsfragen sind, dass das natürlich grundsätzlich ein Problem ist und dass das nicht geht in Deutschland, das ist dir natürlich auch klar. So, ich verstehe natürlich trotzdem, dass die Siedlungspolitik ein großes Problem ist. Ich glaube, das ist unstrittig, aber du weißt auch, was bei diesen Demos teilweise passiert und was da gerufen wird und dass das einen bösen Backlash gibt für Leute, die da mitmarschieren, die in einer öffentlichen Rolle sind. Das muss natürlich, also das will ich nicht jedem unterstehen,
dass das eben... Ja, und das ist genau die Kritik, also ein Konstantin Schreiber schreibt ein Buch, das von der Süddeutschen als reaktionäres Manifest beschrieben wird, von Stefan Buchen, einem NDR-Kollegen, als rechtspopulistisches Manifest, das mit Jud Süß verglichen wird. Und diese Kritik ist da und da gibt es keine Konsequenzen. Und bei migrantischen jungen Menschen, die...
Aber die Kritik ist ja auch im öffentlichen Raum, die Kritik ist ja da. Ne? Die Frage ist halt nur, Was ist noch Kritik und was ist Bedrohung? Also eine Torte ins Gesicht ist jetzt so der Beginn, sagen wir mal, der körperlichen Bedrohung. Nachrichten wie wir wissen, wo du wohnst, ist ja eine ganz klare Bedrohungslage. So, und das ist natürlich keine Kritik.
Nein, das ist halt eine Sache, ein Bärendienst. Das tut mir ja, auch genau. sehr leid.
Das meine ich halt eben.
Und genau. er war sehr höflich und freundlich. Er hat mir auch sein Buch gegeben vor der Sendung, Konstantin Schreiber. Aber ich würde mir einfach eine inhaltliche Diskussion wünschen. Also, wenn es halt immer noch heißt, ja, du weißt doch, was da gesagt wird. Nein, was wurde dort gesagt? Können wir in die Materie gehen? Können wir detailliert analysieren, was denn passiert ist? Können wir uns dieses Buch mal durchlesen? Was ist denn die Kritik? Und das geht halt immer weg und dann heißt es auf einmal Zensur und man darf dieses und jenes nicht sagen. Nein, er ist eine Person, die von vielen bewundert wird. Ich fand das auch mega geil, als der Arabisch sprach, als er diese Sendung hatte und dachte, boah, cooler Typ. Und dann siehst du den Moschee-Report und gefühlt ist alles negativ. Und ich bin nicht mal Muslim, aber ich war beleidigt für die Muslime selber und denke mir, okay, das ist dein Eindruck, aber er wirkt halt immer so, er hat diese Präsenz, diese Respektabilität, dass du das Gefühl hast, boah, der weiß, wovon er spricht und das brauche ich nicht mehr nachprüfen. Und ich würde mir halt wünschen, dass darüber mehr geredet wird.
Unterm Radar.
Sind die Vorgänge in Westafrika schon wieder? Hauptsache keine Franzosen, so ist ein Text in der Süddeutschen Zeitung überschrieben. In Westafrika haben sie die ehemaligen Kolonialherren mittlerweile so satt, dass sie nicht nur ihre Statuen niederreißen, sondern ganze Regierungen. In Senegal gab es zwar noch keinen Putsch, aber auch da erlebt man eher die letzten Züge einer toxischen Beziehung. Ein sehr interessanter Text und einen weiteren gibt es auch in der Taz, der ist überschrieben mit Bündnis der Militärputschisten. Denn da ist es so, dass die Militärregierung von Mali, Burkina Faso und Niger eine Militärallianz geschlossen haben, in der sie sich gegenseitigen Beistand im Falle einer äußeren Aggression versprechen. Ja, es ist tatsächlich also, der Putsch war 2021 in Mali, in Burkina Faso 22 und in Niger dieses Jahr. Alle drei Militärregierungen haben mit der Ex-Kolonialmacht Frankreich gebrochen und sich mehr oder weniger explizit dem Rivalen Russland zugewandt, der kleine Doublette auf globaler Basis, sich um diese Staaten bemüht, wie die AfD, um die Bürger in Thüringen. Und am Ende heißt es, guck mal, das sind jetzt unsere Leute. Westafrika, Malcolm. Wieder eigentlich mal Thema für ein Special.
Ich bitte drum, es würde mich sehr freuen. Ja, ich fand den Artikel in der Süddeutschen Zeitung sehr gelungen und auch sehr interessant. Er zitiert auch einen Ökonomen, der heißt Ndongo Sambazila, und der argumentiert letztlich, dass Frankreich noch immer eine Form des ökonomischen Terrorismus betreibt gegenüber 15 Staaten in Westafrika und in Zentralafrika und in den Komoren. Und das sind 15 Länder, die eigentlich Teil der EU-Zone sind, ohne dass sie darüber mitentscheiden konnten. Und das sind 150 Millionen Menschen, die keine Wahl darüber haben, was mit ihrer Währung passiert, die jegliche Finanzkrisen mit ausbaden müssen, aber kein Mitspracherecht haben. Und das hat dann insofern große Folgen, als dass zum Beispiel, wenn Menschen aus diesen Ländern Sachen exportieren wollen, dann ist das wahnsinnig schwierig, weil die Produkte denselben Preis oder gekoppelt sind an teure Produkte aus oder an eine teure Währung. Und das heißt, es ist nicht billig. Dann kaufst du lieber die Sachen aus Asien. Und der Import ist dann auch begünstigt durch europäische Staaten, weil es eben diesen Wechselkurs nicht gibt. Und das heißt, die europäischen Staaten profitieren davon, die afrikanischen Staaten verlieren. Und dann gibt es das Argument, na ja, was sorgt für Stabilität? Das bringt aber statistisch gesehen nicht viel, denn diese Länder gehören mit zu den ärmsten Ländern der Welt. Also Niger, Mali, Burkina Faso, ich war auch schon mal in Mali. Von den 20 ärmsten Ländern der Welt sind, glaube ich, 80% davon Teil dieser ehemaligen frankophonen Zone. Und ich finde das mega spannend, dass die ganzen Regierungs, also in Niger, in Mali, in Burkina Faso, die jetzt gestürzt wurden. Und zum Beispiel in Mali ist der französische Botschafter recht schnell verschwunden, als er des Landes verwiesen wurde. In Niger halten die fest und wollen nicht gehen. Deswegen bin ich gespannt, warum das so ist.
Naja, und jetzt haben sie halt einfach einen Partner in Russland. Ich meine, dass China auf Teilen Afrikas natürlich extrem aktiv ist, das ist ja bekannt. Und Russland seinerseits hat natürlich auch ein großes Interesse an wirtschaftlicher Zusammenarbeit und an vielleicht, sag mal, an der Hilfe militärischer und auch inhaltlicher Stabilität steht. Und da ist natürlich dann das alte Europa, steht da so ein bisschen mit runtergelassener Hose und sagt, ja, aber wir dachten doch immer, wir sind hier am Start.
Ja, man kann halt die europäischen Staaten nicht so ernst nehmen, wenn es um werteorientierte Außenpolitik geht, aber Frankreich wird gar nicht gerügt für seine laut Sillard ökonomisch-terroristische Politik gegenüber über 150 Millionen afrikanischen Menschen. Das sorgt für Unmut und die denken sich, ich kann euch gar nicht ernst nehmen. Und ich weiß nicht so viel über die Beziehung von Russland und afrikanischen Staaten. Ich weiß aber zum Beispiel, als ich in Nigeria war, konnte ich mit dem Zug mal fahren und der wurde von China finanziert. Und das ist etwas, was du halt siehst. Das ist ein Zug, der funktioniert, der hat Wi-Fi, da kannst du dein Handy dran stecken. Und ob die Chinesen jetzt, was die mit den Uiguren machen und die Menschenrechtsverletzungen, das ist bodenlos. Aber das letztlich ist das einem Dressur aus Senegal, glaube ich, egal. Der will halt gute Infrastruktur, gutes Leben und keine kaputte Wirtschaft und subventionierte Lebensmittel aus der EU, die deren Markt kaputt machen, weil wir in Bayern zu viel Hänsel und Milch produzieren, das dann nach Afrika dampfen und diejenigen Leute dort ihre eigene Wirtschaft gar nicht mehr aufrechthalten können.
Hindel ist eine wunderbare Überleitung.
Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
Promis auf der Wiesn, es ist wie eine Operette. Tag 24 überschreibt seinen feuilletonistischen Text damit. Prinz Albert war da, Scooter-Frontmann H.P. Baxter sagt, er komme fürs Bier und Kathi Hummels sucht einen Mann. Promis gehören zum Oktoberfest wie die Breze zur Weißwurst. Aber was haben sie eigentlich vom Wiesn-Schaulaufen? Ja, das ist natürlich eine Frage, Malcolm, dass du bist ja nun schließlich auch ein Prominenter. Also du musst da jetzt langsam mal hin oder willst du Verena Kehrt alleine mit Mark Terenzi auf der Wiesn lassen? Was für ein Zelt zieht dich an, wo willst du hin? Was ziehst du an? Was ist der aktuelle Wiesentrend, Malcolm? Du bist Münchner, du musst es mir sagen.
Das ist total lustig. Ich bin heute in einem Zeit-Online-Artikel und da bin ich neben Bill Kaulitz und Dieter Nuhr.
Hast du Zelt-Online gesagt?
Nee,
hast du
Zelt-Online? Und dann dachte ich mir so, ich bin mit Bill Kaulitz und Dieter Nuhr, werde ich über Männlichkeit gefragt. Ich habe es geschafft, ich bin ein Promi.
Ach du Scheiße.
Ich liebe die Wiesn und ich glaube, ein ultimativer Traum ist, wenn ich einmal als Karikatur auf so einem Fahrgeschäft sein kann. Es gibt so manche Geschäfte, da siehst du Stefan Raab mit einer Riesenfresse oder die Rapperin Foxy Brown oder Thomas Gottschalk. Ja. Und das ist für
mich Foxy Brown ist auf einem Fahrgeschäft? Wirklich?
Autoscooter und Hip-Hop und R&B, da müsste man mal eine Reportage drüber machen, woher diese Verbindung ist.
Ich habe mal einen Airbrush von Dieter Bohlen auf dem Hamburger Dom am Autoscooter gesehen und Dieter Bohlen sieht in Realita bzw. auf Instagram mittlerweile geairbrushter aus als auf dem Autoscooter.
Aber das wäre doch geil. Also ich glaube, ich könnte mir dein Gesicht auch gut vorstellen auf so einem Gerät, weil das gibt viel her für so eine Karikatur.
Ja, mein Gesicht gibt wirklich eine Menge her für eine Karikatur, das kann man wirklich sagen.
Und und allemal hättest du es verdient. Also ich muss es auch wirklich an dieser Stelle sagen, so die Art und Weise, wie du dich immer wieder neu erfindest und so jung bleibst und immer mithältst, ich finde das mega beeindruckend.
Ach, du bist ein Schatz, ich danke dir.
Nein, wirklich, ich sage das von Kollege zu Kollege. I really love it. Ich gebe dir deine Blumen hier und es beeindruckt mich sehr, mit welcher
Energie,
mit welchem Elan du das machst. Du bleibst immer on top of it und ich glaube, das wird auch ewig so bleiben.
Ja, ich will mal gucken. Also ich gehe hier mit Schwung durchs letzte Lebensachtel. Malcolm, ich danke dir ganz herzlich. Freue mich immer sehr, mit dir zu sprechen. Das ist immer ein wilder Ritt, das muss ich schon sagen. Aber das hält mich jung.
Ja, und schreibt doch dem Mickey, ob ihr ein Westafrika-Spezial wollt.
Ja.
Weil
da
gibt es so viel zu sagen. Und dann wird man den Ländern nicht gerecht, wenn das so...
Genau, das und natürlich nochmal ein Israel-Palästina-Siedlungspolitik-Special. Ich bringe dich mal zusammen mit jemandem.
Bitte.
Ich habe da schon ein, zwei, so Leonard Kaminski oder so. Ich glaube, da sind schon die richtigen Leute. Das wäre doch cool.
Ne? Wir schauen. Für Malcolm. Dich, nur für dich.
Dankeschön. Mach's gut.
Pass auf dich
Bis
auf.
Denn.
Ciao, ciao, Malcolm. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.